DW Menschen und Märkte.
Probably means something on the order of around 6 months.
6 Monate also. Und was soll ein halbes Jahr dauern? Dazu unser erster Beitrag. Was richtig lange währt: Einigung bei der Bankenabwicklung. Was die Krise in den Beziehungen zu Russland für deutsche Mittelständler bedeutet. Und wie viel verdienen Deutschlands Topmanager? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Gestern Abend hat die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, ihre Zinsentscheidung veröffentlicht. Dabei gab mit Janet Yellen, die erste Frau an der Spitze der Fed, die erste Pressekonferenz nach ihrer ersten Zinsentscheidung. Viel Neues gab es aber nicht. Die Zinsen bleiben niedrig und es wird das Programm zum Ankauf von Anleihen weiter heruntergefahren. Auf jetzt 55 Milliarden Dollar. Das waren mal 85 Milliarden jeden Monat. Wirklich neu war allerdings, dass Janet Yellen einen Zeitplan für die Dauer der Niedrigzinspolitik angegeben hat. Dieses halbe Jahr, von dem eingangs die Rede war. Markus Pindur hat die erste Pressekonferenz der ersten Frau.
Es fiel der neuen Fed-Chefin auf Anhieb nicht leicht zu sagen, was sie denn von ihrem Vorgänger Ben Bernanke deutlich unterscheide.
Well, I think we are committed to exactly the same set of goals.
Sie verfolge die gleichen Ziele wie Bernanke und sie sei besonders am Erreichen der Vollbeschäftigung interessiert, meinte Janet Yellen nach der ersten Sitzung des Offenmarktausschusses nach ihrem Amtsantritt. Damit war der Unterschied benannt. Janet Yellen gilt als Arbeitsmarktexpertin. Das Vollbeschäftigungsziel ist ihr noch deutlich wichtiger als ihrem Vorgänger. Bislang galt die Marke von 6,5% Arbeitslosigkeit als Orientierungshilfe. Sobald diese erreicht sei, werde man die Zinsen erhöhen. Jetzt will die neue Fed-Chefin sich offensichtlich nicht mehr so konkret auf diese Marke festlegen. Bedingung für eine Zinserhöhung bleibe außerdem das Erreichen des Inflationszieles von 2%. Die Wertpapieraufkäufe der Fed werden weiterhin in 10 Milliarden Schritten abgebaut, so Janet Yellen.
The Federal Open Market Committee concluded a 2-day meeting earlier today.
Der Offenmarktausschuss habe auf seiner zweitägigen Sitzung beschlossen, das sogenannte Quantitative Easing weiter und moderat zurückzufahren auf derzeit 55 Milliarden Dollar pro Monat. In diesem Tempo wird der Wertpapieraufkauf noch in diesem Jahr auslaufen. Einen Zinssprung erwarten die meisten Experten erst für das nächste Jahr. Dann dürfte die Arbeitslosigkeit deutlich unter die 6,5% Marke gesunken sein. Warum die Erholung am Arbeitsmarkt Ihrer Ansicht nach so lange dauere, fragte einer der zahlreich erschienenen Journalisten.
Well, I think the short answer is that we have lived through a devastating financial crisis.
Der Arbeitsmarkt komme deswegen so langsam in Gang, weil die Finanzkrise so schwer und umfassend gewesen sei, so die Fed-Chefin. Weil viele Immobilien so deutlich an Wert verloren hätten, sei der Konsum gefallen und mit ihm das Vertrauen der kleinen und mittleren Unternehmer, die meisten Beschäftigten hätten. In der Krise in der Ukraine sieht Janet Yellen keine unmittelbare Bedrohung der Konjunktur, aber die Fed habe den Konflikt im Auge.
It's something that we're monitoring very closely.
Wir verfolgen das sehr genau. Die direkte Verschränkung unserer Banken mit denen in der Ukraine und Russland ist nicht besonders groß. Insofern sehen wir im Moment keine unmittelbaren Folgen. Aber es gibt auf jeden Fall geopolitische Risiken und die haben wir sehr klar auf dem Schirm.
Und ab heute können wir uns die erste Frau an der Spitze der Fed sparen. Aus Washington berichtete Markus Pindur. Auch in Brüssel gab es in der vergangenen Nacht Neues, die lang erwartete Einigung über die Bankenabwicklung innerhalb der anvisierten Bankenunion. Die Sitzung, auf der das beschlossen wurde, war absolut rekordverdächtig. Mein trotzdem ausgeschlafener Kollege Martin Bohne zu den Einzelheiten.
Selbst für hartgesottene EU-Krisenakteure ist das rekordverdächtig. Gestern Nachmittag kamen die Unterhändler des EU-Parlaments, der EU-Regierungen, darunter Eurogruppenchef Dijsselbloem, und der EU-Kommission zusammen, um einen Kompromiss in Sachen Bankenunion zu finden. Mit dabei der Grünen-Politiker Sven Giegold.
Ja, 16 Stunden Verhandlungen mit Herrn Dijsselbloem, das hat es auch noch nicht gegeben. Ich bin schon ganz schön müde.
Aber es war sozusagen die Nacht der letzten Gelegenheit. Ohne eine Einigung hätte es keine Chance mehr gegeben, den europäischen Bankenabwicklungsmechanismus noch in dieser Legislaturperiode unter Dach und Fach zu bringen. Die Vollendung der Bankenunion, des Kernelements zur Stabilisierung der Eurozone, wäre um viele Monate verzögert worden. Schritt für Schritt kamen sich die Unterhändler in der Nacht näher. In den frühen Morgenstunden mussten dann noch wichtige Finanzminister ihr Okay geben. Und kurz vor 8 hieß es dann über Twitter, der Deal sei perfekt. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat die Nacht nicht mitverhandelt, aber der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahlen ließ es sich nicht nehmen, am Vormittag den Durchbruch öffentlich zu verkünden.
Wir haben einen fairen Kompromiss erreicht zwischen dem Parlament und dem Rat. Das Parlament hat sich in vielen seiner, wie ich finde, zu einer vernünftigen Lösung führenden Position durchgesetzt.
Die Entscheidung, ob eine marode Großbank geschlossen oder saniert werden muss, soll künftig auf europäischer Ebene erfolgen. Allerdings hatten sich da die Finanzminister, maßgeblich vom deutschen Ressortchef Schäuble inspiriert, einen ziemlich umständlichen Mechanismus ausgedacht, mit dem es kaum möglich gewesen wäre, so die Kritiker, eine Bank notfalls übers Wochenende aus dem Verkehr zu ziehen. Jetzt sei das möglich, glaubt Parlamentschef Schulz.
Wenn Sie sich erinnern, hatten wir ganz am Anfang, wenn Sie alles zusammenrechnen, 124 zu beteiligende Personen. Das ist jetzt auf einen engen Kreis von Entscheidern in einer anderen Governance-Struktur reduziert worden.
Und in den meisten Fällen, so der grüne Giegold, habe nun auch die EU-Kommission das letzte Wort, wenn es darum geht, eine Entscheidung der neu zu schaffenden Abwicklungsbehörde formal abzusegnen. Insbesondere Bundesfinanzminister Schäuble hatte lange darauf bestanden, dass dieses Recht bei den Finanzministern verbleibt. Federn lassen musste Schäuble auch beim Abwicklungsfonds. Dieser Notfalltopf soll von den Banken selbst gefüllt werden und am Ende über 55 Milliarden Euro verfügen. Diese Summe soll nun schon nach 8 Jahren erreicht werden und nicht erst nach 10 Jahren, wie von den Finanzministern gewollt. Und auch die Aufspaltung in getrennte nationale Kammern soll schneller überwunden werden.
Der Topf muss deutlich schneller vergemeinschaftet werden. Im ersten Jahr 40%, im zweiten Jahr 20%. Das ist ein großer Sieg für das Parlament und gute Neuigkeit für die Steuerzahler.
Denn die sollen dann, so zumindest die Theorie, nicht mehr zur Kasse gebeten werden, um schlingernde Banken zu stützen.
Martin Bohne aus Brüssel. Dort, aber auch in Berlin, wird über die nächste Eskalationsstufe in den Sanktionen gegen Russland debattiert. Die könnte den deutschen Mittelstand empfindlich treffen. Deutsche Firmen haben seit langem enge Verbindungen nach Russland, wie die mittelständische Firma Profine aus Troisdorf bei Bonn. Das Unternehmen beschäftigt 3000 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund 300 Millionen Euro im Jahr. Und ein Fünftel davon in Russland und in der Ukraine. Meine Kollegin Zhang Danhong hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden von Profine, Peter Mrosik, über die aktuelle Lage unterhalten.
Sie haben 2 Fabriken in Russland und 1 in der Ukraine. Wann waren Sie das letzte Mal in Russland oder in der Ukraine?
Ich bin mittlerweile monatlich in Moskau und etwa 2-monatlich in der Ukraine, weil ich relativ nah an der augenblicklichen Situation dran sein möchte. Insofern habe ich ein ganz gutes Bild über die aktuelle Situation.
Wie ist denn die Stimmung dort? Was hören Sie von Ihren Mitarbeitern?
Das muss man teilen. In der Ukraine ist ja einiges geschehen im Verlauf der letzten Monate. Da ist die Stimmung in der Tat etwas gedrückt, angespannt, auch durch die Tatsache, dass die Geschehnisse auf dem Maidan stattgefunden haben und jetzt die Unsicherheit, was die aktuellen Ereignisse auf der Krim angeht. In Russland hingegen ist das Bild vollkommen anders. Und da sieht man die Situation als Bürger und auch als Mitarbeiter relativ entspannt.
Haben sich die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine und zwischen Russland und dem Westen schon auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
Nein, das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall. Die Gemengelage allerdings, insbesondere in Russland, ist eine, würde ich sagen, durchaus gefährliche, weil der Markt in Russland stagnierend bis rückläufig ist. Das Jahr 2013 ist kein einfaches gewesen. Das war insgesamt für unsere Industrie und, wie ich hörte, auch für andere Industrien ein sehr schwieriges Jahr. Gepaart auch mit der Tatsache, dass der Euro relativ stark und der Rubel auf der anderen Seite relativ schwach war und damit alle Unternehmen im Prinzip, die in Euro konsolidieren und bilanzieren, mehr Umsatz machen müssen in Rubel, um den gleichen Euro-Umsatz zu erzielen. Also an sich ist die Situation in Russland unterm Strich relativ angespannt und das paart sich jetzt noch mit der Gemengelage auf der Krim, ohne dass ich mich da in irgendeiner Art und Weise auf irgendeine Seite jetzt schlagen möchte, aber hier ist eine relativ ungesunde politische Gemengelage, die sich mit einer angespannten wirtschaftlichen Gemengelage paart und das kann in der Tat sehr explosiv sein. Uns als Unternehmen ist es gelungen, in diesem schwierigen Markt noch zugewinnen zu können. Da kann man nur sagen, das ist auf die Leistungen der Mitarbeiter im Einzelnen zurückzuführen. Aber der Markt ist insbesondere jetzt auch geprägt durch die aktuellen Ereignisse als sehr schwierig einzustufen. In der Ukraine haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung. Allerdings ist dort sozusagen die Geschäftsbeziehung zu den Kunden ähnlich stabil, wie das in Russland der Fall ist. Also auf unser Geschäft hat es Gott sei Dank zurzeit noch keine Auswirkungen.
Was befürchten Sie denn für die nahe Zukunft?
Ja, das hängt davon ab, ganz einfach, wie sozusagen die internationale Gemeinschaft und Russland jetzt agieren werden. Es gilt das Prinzip, und das wird auch hier gelten, dass Sanktionen immer Gegensanktionen hervorrufen. Und das kann dann in der Tat, wenn es in einen Eskalationsmechanismus hineingerät, dazu führen, dass deutsche Unternehmen oder ausländische Unternehmen in Russland durchaus Schaden erleiden können. Das ist jetzt noch nicht erkennbar. Und ich hoffe deshalb inständig, dass die Politiker einen Deeskalationsmechanismus finden werden.
Die FAZ berichtet, dass in Russland ein Gesetz geplant sei, das dem Präsidenten erlauben würde, das Eigentum ausländischer Unternehmen zu konfiszieren. Daraufhin haben schon einige Mittelständler ihre Lieferungen nach Russland gestoppt. Beunruhigt Sie das?
Ich habe derartiges noch nicht gehört. Das habe ich auch über die Frankfurter Allgemeine Zeitung mitbekommen. Ich kann das also nicht bestätigen. Wir fahren unsere Geschäfte fort wie geplant. Sollte sich das natürlich bestätigen, ist es beunruhigend. Das gebe ich zu. Aber ich habe derartiges noch nicht gehört.
Die deutsche Wirtschaft ist gegen Sanktionen. Den Wirtschaftsvertretern wird oft die Frage gestellt, ob das Geschäft der Moral vorzuziehen ist. Wie lautet denn Ihre Antwort?
Nein, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt engste Beziehungen, insbesondere zwischen deutschen Unternehmen und der russischen Gemeinschaft, traditionell. Und insofern ist natürlich seitens der deutschen Wirtschaft das Interesse relativ groß, dass Deeskalationsmechanismen greifen. Das eine hat aber mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich will mir nicht anmaßen, in irgendeiner Art und Weise darüber zu urteilen, wie die politische Lage im Einzelnen zu würdigen ist.
Sagt der Vorstandsvorsitzende des deutschen Mittelständlers Profine, Peter Morosik. Mit ihm hat sich Zhang Danhong unterhalten. Eine beliebte Rubrik in Wirtschaftszeitungen und gern genommener Aufmacher und Aufreger in Boulevardmedien, die Liste der bestverdienenden deutschen Manager. Da werden Neidreflexe und manchmal auch niedere Instinkte bedient, sicher. Aber interessant ist es doch trotzdem, oder? Jedenfalls weiß Konrad Busen mehr.
Wie sich das mit den Vergütungen bei den 30 DAX-Chefs genau verhält, das rechnet jedes Jahr die Unternehmensberatung Towers Watson nach. Wobei die Nachricht von der Deutschen Bank, dass die beiden Chefs dort jeweils 7,5 Millionen Euro bekommen, zu spät kam, um noch in die Studie mit einzufließen. Repräsentativ ist die Studie aber trotzdem. Und das Ergebnis für 2013 lautet: Im Schnitt 5,3 Millionen Euro hat der Vorstandschef eines DAX-Unternehmens bekommen. Ein Plus gegenüber dem Vorjahr von knapp 2%. Die Tariflöhne in Deutschland sind letztes Jahr um 2,4% gestiegen. Wenn man den Vergleich zieht zwischen dem Plus bei den Gehältern der Vorstandsvorsitzenden und der Entwicklung der Betriebsgewinne, also der Gewinne der Unternehmen im Kerngeschäft, dann haben die Manager moderat mehr verdient. Die Betriebsgewinne sind nämlich um rund 20% im letzten Jahr gestiegen. Im Großen und Ganzen, also auch über mehrere Jahre gesehen, atmen die Vorstandsgehälter im Gleichschritt mit den Gewinnen. So erklärt Helmut Uder von der Unternehmensberatung Towers Watson.
Atmen ist gemeint, wenn die Unternehmensergebnisse nach oben gehen, ist es auch nachvollziehbar, dass die Gesamtvergütung des Vorstandsvorsitzenden des Vorstands nach oben geht. Und umgekehrt, das ist mit Atmen gemeint, gehen die Ergebnisse nach unten, müsste entsprechend nach der Systematik auch der Verdienst und das Einkommen des Vorstands ebenfalls nach unten gehen.
Beim Vergleich der DAX-Vorstände ist es etwas unfair, sie einfach so in einen Topf zu werfen. Der VW-Chef Martin Winterkorn hat zum Beispiel mit 15 Millionen Euro letztes Jahr rund 8-mal mehr verdient als der Chef der Lufthansa, Christoph Franz. Einen Autohersteller wie VW zu managen ist komplexer, weil er sehr viel größer ist, Fabriken in vielen Ländern hat, viele unterschiedliche Marken und Märkte. All das fließt in die Bezahlung des Chefs auch mit ein. Schwer vergleichbar sind die veröffentlichten Zahlen auch deshalb, weil die zukünftigen Pensionen erstmal nicht mitgezählt werden. Und zwar, weil die Art und Weise, wie die betriebliche Altersversorgung für DAX-Chefs berechnet wird, sehr verschieden ist. Außerdem schwer zu vergleichen, wie sich variable Komponenten in der Bezahlung der Top-Manager niederschlagen. Transparenz tut Not, meint der Unternehmensberater Uder.
Mit der Transparenz mache ich deutlich und lege offen, wie die Vergütung vom System her funktioniert und wie hoch sie ist. Und damit schaffe ich mehr Vergleichbarkeit und damit über die Offenheit auch mehr Vertrauen.
Neue gesetzliche Regelungen sehen vor, dass Unternehmen in Zukunft genaue Tabellen veröffentlichen. Darin sollen die Rücklagen für die Pensionen der Spitzenmanager stehen, auch die Bezahlung in Aktien oder Aktienoptionen.
Das wird man jetzt in den nächsten Jahren sehen, wie die Tabellen befüllt werden, so wie sie vorgeschlagen wurden. Aber wir gehen davon aus, dass sich die Transparenz deutlich erhöht und damit auch der Selbstregulierungseffekt für die Vorstandsvergütung.
Eine gesetzliche Regelung zur Deckelung der Top-Gehälter ist in Deutschland nicht geplant. Und wer wissen will, ob der Chef eines DAX-Unternehmens unverhältnismäßig mehr verdient als der Rest der Mitarbeiter, der muss auch in Zukunft auf die Hauptversammlung gehen und dort direkt nachfragen. Sonst erfährt er es nämlich nicht.
Wie viel Deutschlands Topmanager verdienen, hat uns Konrad Busen verraten. Mit seinem Beitrag endet unser Podcast für heute. Für Ihr Interesse bedanken sich Claudia Rack in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.